Und während ich da einen Vortrag in Harvard gegeben habe, da saß jemand in der Audience, der war vom SETIG Project, Search for Extraterrestrial Genomes, ein NASA-Mensch. Und hat mich danach 7 Stunden gelöchert, wie ich denn Alien-DNA detektieren würde. Und dann war ich angefixt. Und dann haben wir zusammen Lösungen gefunden, wie man das tatsächlich entdecken könnte.
Welcome to the NextM Podcast. Navigating the Unknown ist nicht nur das Motto dieser NextM Podcast Staffel, sondern bedeutet auch, dorthin zu gehen, wo es unbekannt ist. Und für viele von uns ist der Weltraum genau so ein Ort. Um Licht ins Dunkel des Unbekannten zu bringen, haben wir heute eine ganz besondere Persönlichkeit an Bord. Daniela Betzdan, die als Chief Scientific Officer von JURI und als aktive Wissenschaftlerin an der Universität Tübingen tief in die Geheimnisse des Lebens im Weltraum eintaucht. Mit ihrer Expertise in der Raumfahrtmedizin und ihrer Leidenschaft für die Erforschung des Unbekannten wird sie uns faszinierende Einblicke in die unendlichen Möglichkeiten geben, die der Weltraum für die Wirtschaft und unser Leben bereithält. Ich bin Shirin De Bruyne, euer Host, und freue mich darauf, mit Daniela in dieses spannende Thema einzutauchen. Hi Daniela!
Hallo und danke für die Einladung.
Es ist schön, dass du da bist. Daniela, du bewegst dich täglich in der Welt der Raumfahrt und des Biotechs, wo das Unbekannte ja quasi deine Komfortzone ist. Kannst du uns einen Einblick in deinen Alltag geben? Welche großen Fragen bewegen dich?
Also ich bewege mich jeden Tag in einer einzigen Fragestellung. Ich sehe eine rote Blume und denke mir über, wie sind denn die Farben entstanden? Wie sieht eigentlich gerade das P-Orbital dieses Moleküls aus? Ich laufe in einem Ameisenhaufen vorbei und überlege mir, was, wenn ich dem einen Ameisenhaufen ein Stück Zucker gebe, dem anderen, ob ich das vielleicht protokollieren sollte? Ich kann keine Minute im Alltag verbringen oder eine Sekunde, ohne mir eine Fragestellung selber zu fragen.
Okay, jetzt muss ich immer an dich denken, wenn ich durch den Wald spazieren gehe, wenn ich da einen Termitenhügel sehe. Aber ist das wirklich so, ja, dass du alles, was du siehst, birgt eine Frage in dir? Oder?
Noch schlimmer, jedes Mal, wenn ich sehe, habe ich eine neue Produktidee. Das ist auch noch, also nicht nur wissenschaftlich hinterfragen, sondern wie kann ich das nutzen für die Menschheit? Entweder im Agrarwissenschaften oder in der Medizin, das hört da gar nicht auf. Und dann bin ich in eine Spirale gefangen und dann komme ich zur Spitzarbeit.
Sehr schön. Du, hör mal, in der vorherigen Staffel haben wir mit Michael Siso über Weltraumarchitektur und das Leben im All gesprochen. Und jetzt geht's mit dir im Speziellen um das Thema Gesundheit und Forschung im Weltraum. Aber vorher möchte ich deine persönliche Motivation mal verstehen. Warum tust und liebst du, was du tust?
Ich war schon immer fasziniert. Origin of Life, also woher kommen wir und wie kann das sein? Und wie kann das sein, dass jede Zelle in unserem Körper eigentlich dieselbe genomische Information hat, aber dass wir alle so unterschiedlich sind und dass ein Arm ein Arm, ein Bein ein Bein ist? Das kann man heute zum Teil sehr viel erklären, aber die ganze Welt an sich, die ganze, wie wir zusammenwirken, wie es im Universum aussieht und wie intelligentes Leben woanders aussehen würde, das sind so Fragestellungen, die kann man zum Teil beantworten schon auf der Erde. Und dass man das kann, das fasziniert mich und treibt mich an.
Ja, ist eine ziemlich starke Motivation, muss ich zugeben. Ich bewundere das immer. Ich bin ja auch ein Fangirl des Weltalls, das habe ich dir ja gerade schon gesagt. Du als Chief Scientific Officer des Raumfahrtstartups JURI bringst du ja auch die kommerzielle Forschung in die Schwerelosigkeit. Ich muss zugeben, da kommen ein paar Fragezeichen in meinen Kopf. Daher die Frage, wie können wir uns das denn genau vorstellen? Was genau bietet JURI da an und warum braucht es die Welt?
Also JURI hat zwei Bereiche, denn ein Bereich ist Science as a Service. Das heißt, es ist sehr schwierig, ins Weltall zu kommen. Die ganze Logistik, die Regulations, also natürlich die ganzen Unterlagen, die man einreichen muss, bis hin zum Raketenstart, die ganze Abwicklung. Das macht JURI alles als Science as a Service, also wirklich vom Anfang bis Ende. Der Wissenschaftler kann eine Idee haben. Wir helfen mit der Entwicklung, mit der ganzen Hardware-Entwicklung bis hin zum Start und der Analyse der Experimente. Also ohne einen dieser Provider wird es sehr schwierig. Der zweite Teil von JURI ist, wir machen natürlich unsere eigene Forschung im Weltall. Wir nutzen die Schwerelosigkeit, um Zellen zu wachsen oder zum Beispiel nennt das 3D Bioprinting. Also unser Ziel ist, irgendwann mal ein Herz im Weltall zu drucken, weil auf der Erde würden solche Strukturen einfach von der Schwerelosigkeit, bevor es wirklich matured, also ausgereift ist, zusammenbrechen. Und im Weltall können wir ganz komplizierte Strukturen drucken mit Biotinte, mit Zellen. Und dann würden sie nicht kollapsieren, sondern wir könnten warten, bis sie ausgereift sind und dann tatsächlich irgendwann mal zum Beispiel Organe verpflanzen. Solche Geschichten. Es sind viele, viele. Oder wir nutzen auch die Weltraumstrahlung als Trigger. Also Bakterien mutieren im Weltall viel, viel schneller und müssen sich an diesen ganz neuen, ungewöhnlichen Bedingungen anpassen. Und dadurch produzieren sie so Proteine und Enzyme, die man so auf der Erde gar nicht findet. Also wirklich komplett was Neues. Und das sind ja komplett neue Möglichkeiten für die Medizin und für die Medikamentenentwicklung. Und das versuchen wir bei Juri natürlich auch zu untersuchen.
Also ich sehe deinen Glanz in deinen Augen, wenn du darüber sprichst. Ihr könnt nur ihre Stimme hören. Das hört man da auch. Also wirklich super cool. Sehr, sehr authentisch. Du sag mal, wie sieht denn so ein Alltag und die Forschung auf der ISS konkret aus? Also lauft ihr da in Kitteln rum oder wie macht ihr das?
Also auf der ISS, der Astronaut, ne, der steht morgens auf, der hat seine Ruhezeiten und dann hat er einen ganz getakten Tag. Okay. Und ich habe natürlich auch viele Astronauten trainiert, deshalb kenne ich das. Die sind auch erstes Mal nicht nur Piloten und Experimentäre, sondern sie sind auch selber ein Experiment. Das heißt, als erstes wird morgens erstmal der Swab in den Mund gerammt und erstmal Zellen und Blut abgenommen und Haut geschrubbt. Und das wird dann für uns Winzwissenschaftler erstmal alles zur Seite gelegt und eingefroren. Und dann geht's los. Da müssen sie ganz getaktet ganz, ganz viele Experimente für andere Wissenschaftler machen und haben diesen immensen Druck. Da haben ja Wissenschaftler ihr Leben darauf hingearbeitet, dass ein Astronaut da oben ihr Experiment durchführt. Da darf nichts schief gehen. Und da geht auch nichts schief. Und das ist sehr stressig, besonders von der Zeit. Und dann, wir Wissenschaftler, Alltag, wir bekommen dann diese Proben, gleich in der Sidekick. Es dauert kürzeste Zeit von Blut vom Astronautenarm bis quasi im Labor vor uns stehend 36 Stunden.
Boah, wow.
Weil wir das Blut wird dann quasi einfach in eine Kapsel gesteckt, aus dem Fenster geschmissen. Und dann einfach eingesammelt vom Booten auf dem Meer und 36 Stunden später ist es vor mir und ich kann arbeiten.
So läuft die Logistik.
Teilweise brauchen wir ja frische Proben, gab ja Epigenetikstudien, aber meistens wird es eingefroren und kommt dann ganz geregelt nach einem Monat wieder runter. Aber wenn es schnell gehen muss, ich meine, die ISS ist nur 400 Kilometer über uns im Low Orbit. 400 Kilometer ist doch nichts, das kann man mit dem Auto fahren. Und ein FedEx Paket braucht manchmal länger.
Die Luftautobahn. Ja, stimmt, hast du vollkommen recht. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, viele von uns auch nicht, ne, die zuhören. Verrückt. Ja, apropos AstronautInnen ausbilden. Du hast da ja auch so eine Geschichte, die du mir gerade einmal so vorher gesteckt hast. Die hat was mit Hawaii zu tun. Wie passt das zusammen? Erklär.
Tatsächlich. Ich habe tatsächlich meine Firma gegründet, um Astronauten auszubilden und Hardware quasi in sogenannten analogen Situationen zu testen. Also es gibt in Hawaii, das nennt sich High Seas, das ist ein Mars-Analog, das ist ganz oben auf dem Berg. Warum Hawaii? Da gibt es ganz viele Vulkantunnel. Und wir vermuten ja, dass Mars durchzogen ist von Vulkantunnels, von Lavatunnels. Und da können wir natürlich wunderbar zukünftige Astronauten trainieren und die das hier dann verstehen, wie sie in einer Stresssituation umgehen. Da werden sie zum Teil 1 Monat bis 3 Monate bis 6 Monate eingesperrt und dürfen niemals ihren Helm abnehmen. Also wenn sie ihre Außeneinsätze machen natürlich.
Ja.
Und auf der anderen Seite war ich ja selber mal ESA-Astronaut-Kandidat und konnte da bis zur Stufe 3, glaube ich, war das, wirklich auch mal das Training mitmachen, die Tests mitmachen und es ist schon sehr anstrengend.
Ja, was ist dir am schwersten gefallen? Kannst du das so sagen?
Tatsächlich ist mir in den Prüfungen etwas leichter gefallen. Während dem Trainieren waren besonders die mathematischen Aufgaben und die Gedächtnisfragen. Ein Astronaut kann bis zu 12 Ziffern merken, also musste oder ganz furchtbar. Oh, dieser Flugsimulator. Der Flugsimulator, ich meine, dann kam plötzlich so ein Sturm auf und ich dachte, nee, das könnte nicht. Ich bin gerade dabei, dieses Flugzeug zu fliegen und dann soll ich nebenher noch irgendwelche Rechnenaufgaben und gerade, ungerade Zahlen sortieren. Ich dachte, spinnt ihr? Aber während den Prüfungen, es ist mir dann sehr leicht gefallen. Und das ist genau das, was sie suchen. Also Leute, die unter Druck tatsächlich dann besser werden. Und ich denke, das war dann auch der Grund, warum ich weitergekommen bin.
Stark, ja. Du lass mich noch mal ein bisschen fachlicher nachhaken. Was bedeutet es denn, Zellen ohne Schwerkraft zu züchten? Also für wen oder für was ist die Möglichkeit revolutionär und warum?
Also das ist natürlich, ach, das ist ganz wunderbar. Wir haben ja auf der Erde, wenn wir Zellen züchten, die wachsen quasi flach auf Oberflächen, also quasi Pfannkuchen. Und das ist, sind wir nicht. Wir sind ja, Zellen sind ja dreidimensionale Strukturen, wie wir ja auch. Wir sind ja auch, wir Menschen sind ja selber auch nur ein Haufen Zellen. Und wir sind Zellagglomerate und die kommunizieren miteinander, die verschiedenen Zellen. Und das würde ja auf so einer Platte auf der Erde, könnte man das ja nicht genau symbolisieren. Das geht ja nicht. Und wir würden ja gerne wissen, wie zum Beispiel Medikamente auf diesen Zellen wirken. Aber in der Situation, wie sie auf der Erde haben, eine Petrischale, ist das überhaupt nicht vergleichbar, was wirklich im Körper passiert. Im Feld allerdings, da haben wir keine Schwerkraft. Da bilden sich die Zellen natürlich in Zellstrukturen. Runde, wunderschöne Zellen, die auch miteinander agglomerieren, zusammenhängen, anfangen zu kommunizieren, wie im Körper. Das heißt, wenn wir da oben Medikamente testen, hat das so viel mehr zu tun, was wirklich im menschlichen Körper passiert. Wir haben da oben auch keine Vibration, wir haben keine Convection, das heißt, warme und kalte Luft vermischt sich nicht. Wir haben auch natürlich keinen hydraulischen Grunddruck, also auch nicht den Druck der Flüssigkeit. Das heißt, die Zellen da oben verhalten sich sehr, sehr ähnlich wie im Körper.
Ich muss es fragen. Ich muss es einfach fragen. Gibt es außerirdisches Leben?
Jein. Tatsächlich ist es so, dass wenn wir uns Bakterien anschauen, Bakterien adaptieren ja sehr stark in diesen wirklichen harschen Umgebungen. Sie haben einmal die hohe Strahlung, die dazu führt, dass mehr Mutationen gebildet werden. Und auf der anderen Seite gibt es ja keine Convection. Das heißt, sie können nicht einfach so, sie schweben quasi in der Luft und essen natürlich die ganzen Substrate, die umherum sind, auf. Aber es gibt ja keine wirkliche Durchmischung. Das heißt, sie verhungern oder plötzlich haben sie keinen Sauerstoff mehr. Und deshalb müssen sie sich sehr stark adaptieren. Und sie adaptieren sich zum Teil so stark, dass wir sie heute auf der Erde als neue Spezies klassifizieren können. Wir nennen diese Dinge liebevoll Bakt-Aliens.
Bakt-Aliens?
Bakt-Aliens. Aber natürlich sind das keine Aliens. Das sind wirklich auch von unserem Haut oder von der Erde Mikroben, die auf der ISS Space Station hochgekommen sind und dort stark adaptieren. Mein Lieblingsbakterium ist ein Bakterium, das an der Außenseite von der ISS Space Station, also wirklich an der Außenseite gefunden haben, Sporen. Und als man die reingebracht hat, in Growth, also wieder in Flüssigkeit und Nährmedien, haben die überlebt. Und jetzt als Wissenschaftler ist natürlich so, oh, fantastisch, Bakterienleben kann überleben an der Außenseite einer Space Station. Ja. Aber durch furchtbar, weil das heißt, wir haben ja dann Mars und Mond ja schon komplett kontaminiert mit unseren Bakterien aus der Erde. Von der Erde, natürlich.
Ah, und dann, ach so.
Genau, und deshalb gibt es in NASA ein Department für Planetary Protection. Mhm. Und da haben wir an verschiedenen Projekten daran gearbeitet, dass das, was wir ab jetzt so hochschicken, absolut sauber ist.
Ja, wichtig, sonst vermischt es sich. Genau. Man weiß dann nachher gar nicht, was ist eigentlich der Ursprung, ne?
Genau.
Ah, Mann, ja, okay. Da hat's klack gemacht. Ja, okay. Du, in deinem Vortrag auf der Next M 2024 hast du gesprochen über Zero Gravity, Infinite Possibilities. Du sprichst da über die einzigartigen Forschungsmöglichkeiten im All. Welche Entdeckung aus dem All findest du denn besonders bahnbrechend und welche könnten unser Leben auf der Erde auch maßgeblich verbessern?
Oh, da gibt es so viele.
Erzähl.
Also ich glaube, es sind momentan 2 bis 3 Produkte schon auf dem Markt, die vom Weltall kommen, von der Biomedizinseite. Das ist einmal ein Medikament, ein Krebsmedikament. Da konnte man auf der Erde nie einheitlich genaue Medikation den Patienten geben, weil die Kristalle in dieser Medikation unterschiedliche Größen hatten. Und man wusste nie genau, wie viel man gibt. Und das musste man immer im Krankenhaus machen, immer im Bett belegen. Das waren natürlich sehr hohe Kosten. Und im Weltall hat man dann geschafft, dieses Segment ganz gleichmäßig Kristalle zu bilden zu lassen, weil natürlich wir keine Convection, keine Vibration, also eine Vibration haben. Kristalle waren sehr regelmäßig. Und das kann man jetzt, kann sich ein Patient sogar selber zu Hause spritzen, weil man das so gut dosieren kann. Das ist wirklich eine Million Patienten geholfen. Und die andere ist ein Bakterium, das die hohe Strahlung sehr gut vertragen hat. Mhm. Und dieses Bakterium Lysat wird jetzt verwendet in Sonnencreme.
Aha.
Und das ist zum Beispiel auch völlig interessant. Auch ein anderes Produkt, auch sehr wichtig für Drug Discovery natürlich, also für Medikamententwicklung, ist, dass die Astronauten selber. Ein Astronaut ist ja ein sehr gut untersuchter, sehr gesunder Mensch, wenn er hochgeht, ne? Mhm. Und da gibt es ja die NASA-Twin-Studie, wo Mark und Scott Kelly, das sind zwei identische Zwillinge, und Scott Kelly war ein Jahr im Weltall, und sein Bruder Mark Kelly auf der Erde. Wir konnten sie direkt miteinander vergleichen.
Spannend.
Und da haben wir gesehen, wie jeden Tag Scott Kelly kranker geworden ist. Weil es natürlich verschiedene Effekte im Wetter, zum Beispiel das Herz, ne? Mhm. Das schlägt. Also auch von nicht Zuhörer, das Herz schlägt. Ne? Warum schlägt das? Denken wir mal drüber nach. Wir sollen mal drüber nachdenken, weil eigentlich das Blut ja immer zu den Beinen fällt. Und das Herz hat nur eine Aufgabe, pump bis zum Gehirn. Was passiert im Weltall? Genau dasselbe. Das Herz hat ja nicht auf, plötzlich anders zu arbeiten. Das heißt, es pumpt den ganzen Blut gegen das Gehirn. Es ist so, als würde man einen Handstand machen für immer.
Ja.
So fühlt sich's an. Man hat einen wirklich, die ersten Astronauten, auch diesen Puffy Face Syndrom. Das heißt, die haben so aufgeblasene Gesichter, weil das ganze Blut im Kopf steigt. Und das hat natürlich auch Effekte auf ihre Gesundheit. Das hat dann ganz gesunde auf Herzkrankheiten, sehr ähnliche Effekte. Die Augen werden schlechter, das Gehirn leidet drunter. Und das ist natürlich sehr schlimm, ne? Aber auf der anderen Seite wunderbar für uns Wissenschaftler, weil wir können zusehen, wie Herzkrankheiten entstehen. Oder wie Alzheimer entstehen können, Parkinson entstehen kann. Und das können wir normalerweise nicht. Ich arbeite ja auch 20 Jahre schon in Krankenhäusern nebenher. Und ich muss sagen, immer wenn ein Patient kommt und sagt, woran liegt es, dass ich krank geworden bin? Ich sage, du hast schon so viele Krankheiten nebenher, ich kann es gar nicht mehr rausfinden. Es ist so verwaschen, das Ergebnis. Aber ein Astronaut, gesund und krank, oh, wunderbar.
Super. Sag mal, wer ist denn älter geworden? Der im Weltall oder der auf der Erde?
Das ist auch eine interessante Frage, weil tatsächlich an von Einstein-Theorie wir im Weltall jünger werden. Und das war, da erinnere ich mich noch ganz genau, das war in Houston, da waren damals nicht sehr viele, waren gerade nur 12 Wissenschaftler, die an der NASA-Twin-Studie gearbeitet haben. Inzwischen sind es ja Tausende. Und waren in diesem Raum und haben überlegt, wir wollten mal ein Citizen Science, also die Öffentlichkeit und die Studenten und die Schüler vor allem, beweisen, dass man im Weltall tatsächlich jünger wird, auch biologisch irgendwie. Und das ist so gering. Es sind ja Millisekunden, wir jünger werden von der Theorie. Aber gesagt, naja, machen wir es trotzdem für die Schüler. Und dann wie kann man das Alter eines Astronauten testen? Mit der Telomerlänge. Das heißt, bei uns, umso älter wir werden, werden unsere Telomere, Chromosomen, kürzer. Das ist wie so, als würde man einer Salami jedes Jahr eine Scheibe abschneiden. Sie wird einfach kürzer. Und so kann man das Alter bei einem Menschen bestimmen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, aber das ist eine davon. Und das haben wir gemacht. Und dann saßen wir in diesem Raum und haben uns überlegt, jetzt müssen wir langsam mit den Telomeren sprechen. 5 Wissenschaftler haben unabhängig Nana verschiedene Tests gemacht, um die Länge zu bestimmen.
Ja.
Und dann sagt einer, okay, es muss ein Fehler sein, aber die sind viel länger im Space. Also bei den Astronauten, der im Weltall war. Und dann sagen sie, aber das muss ein Fehler sein. Eine andere Kleinort, ich habe das auch gesehen. Ich auch. Und dann haben festgestellt, dass das wahr war. Tatsächlich war Scott Kelly von der genomischen Struktur her jünger im Weltraum, wenn man nur jetzt die Telomere ansieht. Und das war so deutlich haben wir es bis jetzt noch nicht gesehen. So richtig erklären können wir uns inzwischen teilweise, aber da sind wir noch sehr vorsichtig, das in Worte zu fassen, weil so richtig erklären können es wahrscheinlich immer noch nicht.
Ja, und es klingt gerade, er ist zwar jünger, aber auch ein bisschen kränker. Ich weiß da nicht, was da besser ist.
Ja,
ne?
Man arbeitet noch dran.
Ja, man arbeitet dran. Du, da möchte ich noch mal kurz drauf zu sprechen kommen. Denn was ist denn der größte Unterschied zwischen der Forschung auf der Erde und im Weltraum. Du hast es schon mal angesprochen, aber tauchen wir noch mal ein bisschen ein. Was sind so die größten Unterschiede?
Also ganz praktisch gesehen, ne, also ich arbeite ja auch im Labor und mein Astronauten drin, sind einfach Dinge ganz unterschiedlich. Im Weltall haben wir ja keine Schwerkraft, keine Convection, aber dafür sind natürlich andere Kräfte viel größer, zum Beispiel Kapillarkräfte oder Additionskräfte. Das heißt, Flüssigkeiten kleben viel mehr an Orte. Zum Beispiel, wenn man jetzt atmet, ne? Sauerstoff, man atmet Sauerstoff ein und Carbondioxid aus. Und Carbondioxid fällt ja auf den Boden auf der Erde. Im Weltall passiert das nicht. Weltall klebt diese CO2-Wolke um den Kopf, man erstickt. Also wenn man sich nicht ständig frische Luft zuwedelt, stirbt man. Und das muss man auch beachten, wenn man Flüssigkeiten hantiert, dass alles irgendwie an irgendwas klebt. Und das Zweite natürlich ist auch, wenn man zum Beispiel jetzt mit Flüssigkeiten arbeitet und von einer kleinen Kanüle oder eine Spritze Flüssigkeit rausdrückt, dass man dann gegen die andere Wand hinten knallt, weil der Rückstoß so groß ist. Es gibt einen Rückstoß. Und es ist immer ganz witzig beim ersten Mal, dass man nicht dran denkt.
Also gibt's auch kein High Five im Labor.
Nee, das wäre schwierig. Wie man das verhindern kann, ist, man hat unten Bänder und da hakt man den Fuß ein. Okay. Und da passiert was anderes, sehr Lustiges im Weltall, weil der Körper adaptiert ja auch an der Situation, dass man nach einer Zeit die Fußsohlen, die harte Haut verschwindet und dann wird unten das so weich wie ein Babypopo, so richtig weiche Haut. Aber die Haut oben wird dann die Sohle, wo man sich immer einhakt. Und dann hat man ganz harte Streifen, wo man sich immer einhakt, weil dann plötzlich die Sohle ist. Weil das nutzt man ja dann jeden Tag.
Dann kriegt man die Hornhaut auf den Füßen.
Korrekt.
Ah, verrückt.
Und ich finde das einfach fantastisch, wie so ein Körper sich so schnell adaptieren kann.
Oder? Genau. Wahnsinn, ja. Also wenn aus uns dann nochmal, ich meine, im Endeffekt sind wir alle Weltraummenschen, weil wir sind ja auf der Weltraumschiff Erde unterwegs. Aber wenn wir dann in einer anderen Umgebung sind, ist natürlich auch ganz spannend zu beobachten, ne, wie verändern wir uns, wenn wir dann tatsächlich irgendwann mal auf dem Mars sind oder im Mondhotel landen. Ne?
Genau.
Ja, spannend. Sag mal, als du klein warst, hast du da auch schon früher zum Himmel geguckt und hast dir gedacht, oh, da möchte ich aber mal wissen, was da oben los ist? Oder wie hast du gemerkt, dass du da forschen möchtest?
Oh, gar nicht. Ich war organisch Chemie-Fan. Ich habe mit 11 Jahren habe ich meinen Vater ein Buch vom Flohmarkt bekommen. Das war ein Buch über organische Moleküle, wie sie miteinander reagieren. Und ich fand das wie Mathematik. Also es war ja wirklich einfach. Man hat Molekül 1 und 2 reagiert zu 3. Und das war wie so eine Geheimsprache für mich. Und da habe es mich fasziniert, bis ich dann mit 16 an der Uni Stuttgart und organische Chemie angefangen, mich dazu weiterzuentwickeln. Das mit Wissenschaft im Weltall, da wurde ich angesprochen. Ich habe einen Vortrag gegeben in Harvard, bei Martha Böllig erinnere ich mich. Und da war ein Mann, ich habe eine Doktorarbeit geschrieben über DNA-Profiling. Also die genomische Information, also wirklich mathematisch mal angeschaut, welche Teile davon eigentlich wichtig sind und welche nicht. Mhm. Und ob man das über die Abfolge, also wie Profiling, ne, wie so ein Code, ob man das sehen könnte, nur an der Sequenz. Und während ich da einen Vortrag in Harvard gegeben habe, da saß jemand in der Audience, der war vom SETIC-Projekt, Search for Extraterrestrial Genomes, ein NASA-Mensch, und hat mich danach 7 Stunden gelöchert, wie ich denn Alien-DNA detektieren würde. Und dann war ich angefixt. Und dann haben wir zusammen Lösungen gefunden, wie man das tatsächlich entdecken könnte.
Toll, ja. Spannend. Hör mal, das ist ein Job, den könnte ich nie machen, aber ich finde es unglaublich faszinierend, dem Ganzen zuzuhören. Unglaublich. Aber jetzt mal kurz zurückgebeamt in die Welt der Medien, Werbung und des Marketings. Was können wir denn von deinen Erfahrungen aus der Weltraum-Biotech-Szene für unseren Alltag lernen bzw. mitnehmen?
Ich würde sagen, in der Medienwelt, die wird sich ändern. Momentan ist noch nicht vielen bekannt. Wir haben tatsächlich zwei, wenn man so fragt, der Allgemeine, es gibt 3 oder 4 Rocket Launch pro Jahr. Das ist nicht wahr. Wir haben 2 Raketenstarts pro Woche. Wir haben fast 600 Astronauten im Weltall schon gehabt. Momentan ist es so, dass das Weltraum schon jetzt extensiv für Marketing genutzt werden. Ne? Ich meine, wir haben Space Gin, wir haben Space Beer, wir haben Space Produkte. Das heißt, irgendwann mal ist dieses Exotische weg und wir werden mit Produkten vom Weltall rechnen müssen. Und wir werden irgendwann mal auch überlegen, dass Space ein Markt sein wird. Dass Space Exploration tatsächlich passieren wird. Wir haben ja jetzt schon, es werden 3-4 Space Stations geben. Es gibt schon die ersten Firmen, die arbeiten an künstlicher Schwerkraft im Weltall. Wir müssen uns darauf einstellen, dass viele Dinge einfach, die wir so in der Zukunft gesehen haben, jetzt schon passieren oder passiert sind und wir einfach noch nicht davon wissen.
Ja.
Das wird anders.
Wow, ja. Navigate the unknown, ne? So sieht's nämlich aus. Werbung im Weltall, okay. Ist das nicht unglaublich teuer, ein Produkt da hochzubringen? Also ich glaube, vielleicht haben sich die Kosten ja über die Jahre ein bisschen verändert, aber gib mir mal so einen Eindruck davon, was das kostet, so eine Zahnpastatube da hochzuschiffen.
Also momentan ist es so, dass es noch recht teuer ist. Also je nachdem kann es schon mehrere hunderttausend kosten, so ein Kilogramm. Aber es wird ja immer günstiger und günstiger. Und wir warten ja alle sehnsüchtig auf Elon Musk, SpaceX, Starship. Starship ist riesig. Also Elon Musk behauptet, da würde ein Kilogramm nur noch $10 kosten. Ich glaube, es wird eher so bei $1,000 sich einpendeln. Aber auch die Konkurrenz wird größer. Es gibt ja inzwischen ganz viele Low-Orbit-Firmen, wie zum Beispiel Atmos oder Exploration Company, deutsche Firmen, deutsche Raketen und deutsche Lösungen, also aus Deutschland zum Beispiel, die tatsächlich auch in Low-Orbit bedienen, wo dann die Kosten immer günstiger und günstiger und günstiger werden.
Ja.
Und das ist auf jeden Fall, ich denke mal, in den nächsten 5 Jahren wird sich das alles ändern.
Und sag mal, wenn du in den nächsten 5 Jahren ein One-Way-Ticket ins Weltall bekommen würdest, würdest du es nehmen?
Nur wenn ich die Daten, die ich von mir selber sammeln könnte, der Erde irgendwie zuführen könnte. Also aus persönlicher Erfahrung jetzt nicht, das interessiert mich nicht so, sondern ich möchte ja was damit erreichen. Na, und wenn man das nicht irgendwie in medizinischen Produkte umwandeln kann, dann ist es ja sinnlos.
Vollkommen richtig. Da spricht wieder das Herz der Wissenschaftlerin aus dir. Sehr schön. Du, ich könnte noch ewig mit dir weiterreden, aber ich komme jetzt zur letzten Frage. Und unser Motto für die Next M 2024 und diese Staffel lautet Navigating the Unknown. Welchen Tipp möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geben, sich möglichst stark durchs Unbekannte zu navigieren? Was ist dein größtes Learning?
Das Learning ist, dass es keine Antworten gibt, sondern nur neue Fragen. Und dass man dafür offen sein soll. Und dass Fragen sammeln manchmal mehr Spaß macht, als Antworten zu bekommen. Und man sollte vielleicht wirklich auch mal wirklich den Dingen auf den Grund gehen. Vielleicht mal in die Bibliothek gehen und das ganze Buch lesen und nicht nur über Google Search die Stelle raussuchen und gerne mal Fragen stellen und miteinander reden, ansprechen und niemals fragen. Niemals aufhören, Fragen zu stellen.
Vielen Dank für das inspirierende Gespräch und auch deine Offenheit und auch deine Begeisterung. Ja, also ich glaube, ne, ihr habt jetzt alle zugehört. Das kann man wirklich, wirklich spüren. Und danke auch für deine Expertise und deine Perspektive auf Navigating the Unknown. Danke an Daniela Betzdahn und euch auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.